Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllner und wir wollen hier am heutigen Dienstagmorgen mal so ein bisschen über den Handballsport widersprechen. Es gab einige Themen, über die wir sprechen müssen, viele Ergebnisse, viele Spiele und einige Entwicklungen auf jeden Fall, die wir eingehen müssen. Und das mache ich heute nicht alleine, sondern heute mal wieder. Robin Budel ist mit dabei. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, schön mal wieder dabei zu sein.
Ja, mich freut's auch. Ich hoffe, du bist auch wieder so weit fit, denn der liebe Robin hat sich leider beim Handball etwas verletzt.
Definitiv. Alles gut. Bei mir ist halb so wild. Ich denke, dass ich es überstehen werde.
Ja, da bin ich ja beruhigt. Du musst ja nur reden, nicht spielen jetzt mit mir.
Ganz genau.
Ja, Robin, lass uns mit so ein bisschen den Ergebnissen der vergangenen Tage beschäftigen. Ich meine, wir können ja quasi theoretisch über alle Spiele der letzten Woche reden, aber das würde dann, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen. Ich möchte vor allen Dingen mit dir über die SC Magdeburg sprechen. Ich habe es gestern nochmal gelesen gehabt, wo Bennett Wiert gesagt hat, wir haben uns fehlt der Killerinstinkt. Und wenn ich mir Partien anschaue, in der Champions League verlierst du deutlich in Barcelona mit 32-20 und spielst dann in Leipzig, wo du, ja, sag ich mal, 45 Minuten die bessere Mannschaft bist, aber trotzdem diese Partie nicht gewinnst, sondern unentschieden spielst und sogar Glück hast, dass Leipzig hinten raus noch den Sieg erzielt. Also bei Magdeburg ist gerade so ein bisschen Sand im Getriebe.
Ja, es ist definitiv Sand im Getriebe. Der Killerinstinkt, das hat Bennett Wieger schon relativ gut analysiert. Man hat bei Magdeburg so ein bisschen das Gefühl, dass da so die letzten 1-2% fehlen, um diesen Extraschritt zu gehen, dahin, wo es richtig wehtut. Ne? Das ist ja so eine beliebte Floskel, sage ich mal, im Handball, die dann Spiele gewinnt. Ich glaube, diese 1-2% hätten gegen Barcelona auch nicht wirklich viel gebracht, weil das war doch schon eine sehr, sehr deutliche Klatsche, sage ich mal. Aber ich finde, es wird immer und immer deutlicher bei Magdeburg, dass Gisli Christiansson auf der Mitte einfach fehlt. Und ich glaube, dass das wirklich der Hauptgrund ist, dass diese Spiele dann nicht, sage ich mal, diese letzten 1-2% zum Vorteil Magdeburgs ausschlagen. Weil dahin gehen, wo es wehtut, ist für mich die Definition von Gisli Christiansson. Genau. Und seine Art und Weise zu spielen, ein Spiel anzunehmen. Und wenn du als Mitspieler siehst, dass dein Mittelmann genau diese Art von Spiel betreibt, sage ich mal, dann hast du eine andere Einstellung, wenn du siehst, dass der sich jeden Angriff in die stärksten Abwehrreihen reinwirft, es versucht, da die Lücken reißt, dann weißt du, dass es funktionieren kann. Aber wenn das fehlt, glaube ich, fehlt auch so ein bisschen eine Motivation für die gesamte Mannschaft. Und Omar Egi Magnusson wird besser und besser, aber ich habe einfach immer noch nicht das Gefühl, dass er auf dem Niveau zurück ist, auf dem er die Mannschaft, sage ich mal, verlassen hat. Bei dem ist irgendwas im Spiel passiert oder vielleicht auch im Kopf passiert, was ihn eben nicht mehr diese Leichtigkeit hat. Also diese Leichtigkeit auf dem Platz, die ist ihm abhanden gekommen, finde ich. Jetzt hat Albin Lagergren gegen Leipzig natürlich sein erstes wirklich richtig, richtig, richtig gutes Spiel für den SCM gemacht. Bin ich ihm auch sehr dankbar, da ich ihn natürlich in meiner Start-7-Aufstellung habe und mich damit wieder der Spitze nähere. aber nichtsdestotrotz, also Albin Lagergren wird ein wichtiger Faktor werden, glaube ich, für Magdeburg, weil trotz der Tatsache, dass sie jetzt auch schon 3 Minuspunkte haben, glaube ich, ist, dass die Meisterschaft natürlich noch lange nicht gegessen ist. Die MT Melsungen spielt wahnsinnig gut, aber ich glaube, dass die auch noch ihre Federn lassen werden und Magdeburg für mich weiterhin ein Titelkandidat bleibt. Aber ja, wenn Gisli Christiansson, der sollte schnellstmöglich zurückkommen. Weißt du genauer, wann das der Fall sein kann?
Oh, das weiß ich gar nicht so ganz, ganz genau. Aber da wir das Marathon geholt haben, wird es wahrscheinlich nicht im Oktober, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Oktober zurückkommt, aber das neueste Update weiß ich nicht, inwieweit er da vielleicht wirklich schon schneller zurückkommen kann. Aber ich meine, du holst ja nicht ins Marathon, wenn du weißt, okay, Gisli Christiansson kommt irgendwie Anfang Oktober zurück. Deswegen, ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Und ich meine, klar, Oma Ignor Magnusson gerade in der Champions League 2 von 9 gegen Barcelona. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine schlechte Quote von ihm gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist schon, was war schon wirklich sehr, sehr erschreckend. Dabei war die ganze Mannschaft sehr erschreckend schwach. Also, da hat offensiv wirklich gar nichts funktioniert. 20 Tore nur zu werfen gegen Barcelona, das war irgendwie, da lief einfach nichts zusammen, was zusammen sollte. Außer Sergio Hernandez, da muss ich sagen, also der hat sich jetzt in den letzten zwei Spielen hat er wirklich sehr gut gehalten. Ne? Sowohl in Barcelona hat er ein paar wichtige Bälle weggenommen, 11 Paraden, Quote von 31% und auch gegen Leipzig war da hinten war er ein wichtiger Faktor teilweise, hat auch wichtige Bälle gehalten mit 9 Paraden. Die meisten von allen Keepern hat damit sogar auch Domenico Ebner, der sich dann auch richtig gutes Spiel hatte, so ein bisschen in den Schatten gestellt. Aber er alleine konnte es dann halt auch nicht mehr retten. Und ja, also ich finde es auch irgendwie passt da was nicht. Ich will nicht klar, macht's okay, würde ich sagen. Also ich hab den in meiner Start 7 und hatte gesagt, so, okay, das funktioniert echt gut, weil ich habe irgendwie Dominik Axmann für 1 Million verkauft und mir gedacht, okay, gut, wenn der so viel wert ist, den muss ich sofort verkaufen. Der ist jetzt bei 500.000, also ich habe alles richtig gemacht und dafür Felix Klar geholt. Und ja, also ich finde auch, bei ihm merkt man einfach an, und das ist auch gar nichts Böse, weil du brauchst einfach als jemand, der die Bundesliga nicht gewöhnt ist, brauchst du einfach eine gewisse Zeit, um einfach konstant jede Woche halt 100% abzurufen, weil du es einfach natürlich nicht gewohnt bist aus dem Verein, dass du halt mal nicht 100% bringen musst in dem Ligaspiel, weil du halt weißt, okay, es wird halt trotzdem reichen. Das ist halt in der Bundesliga halt entsprechend anders. Und ich denke, das merkt man ihm noch so ein bisschen an. Und was halt für mich das große Problem ist, irgendwie auf im Magdeburger Spiel, irgendwie das Rückkommen links bisher noch fast nicht so gar kein Faktor im Endeffekt in dem Spiel ist. Also klar, der Michael Darmgard ist ja sowieso der einzig starke Mann, aber der hat halt auch mal einen guten Tag, wo halt alles trifft und mal einen Tag, wo halt gar nichts trifft oder auch gar keine Spielzeit bekommt.
Ja, zu Felix Klar vielleicht noch, muss ich dir zustimmen. Ich hätte mir von Anfang an ein bisschen mehr erwartet von ihm, dachte ich. Also ich dachte, er wäre schon etwas weiter in seinem Spiel und hätte nicht so Anpassungsschwierigkeiten. Aber dann, ja, ein Felix Klar ist halt dann doch kein Matthias Gitzel oder Simon Püttlik, die sich als Neuzugänge wesentlich schneller und besser zurechtgefunden haben in der Bundesliga. Felix Klar hat da noch so ein bisschen Startschwierigkeiten. Glaube aber auch, dass da wirklich, wirklich nochmal ein Boost kommt oder eine Leistungssteigerung, wenn die Entlastung durch Gisli Christiansson kommt und die beiden zusammen dann sich richtig, richtig gut ergänzen. Aber du hast die Problemzone, sage ich mal, gut angesprochen. Das ist nämlich Rückraum links, weil da zwei viel zu wechselhafte Spieler sind. Also Philipp Weber ist kein Halblinker, hat eine wahnsinnig gute Körpertäuschung und kann wirklich gute Spiele spielen und sorgt für großartige Momente. Aber über 60 Minuten Leistung zu bringen auf diesem Top-Niveau, das kann er einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und ja, Michael Darmgard ist für mich der Dr. Jekyll und Mr. Hyde des Handballs. Der Mann spielt in Überweltklasse manchmal, aber dann gönnt er sich auch teilweise, keine Ahnung, Landesliga-Tage.
Ja, bin ich bei dir. Und ich finde auch, wenn wir auch über ihn sprechen, müssen wir eigentlich auch über Janos Marason sprechen. Denn auch da, ich meine, der Mann kennt die Bundesliga, war in Kolzl letztes Jahr wirklich eine wichtige Rolle gespielt. Das ist ja noch gar kein Faktor. Also der ist ja auch nicht mal eine Entlastung, dass du sagst, okay, hey, ich bringe jetzt mal rein, um halt einfach mal klar Pausen zu geben, weil gefühlt muss er klar so ein bisschen durchspielen. Aber Smarason kriegt es halt auch nicht hin in der Zeit, wo er drinne ist, halt irgendwie, ja, das Spiel zu steuern, für besondere Momente zu sorgen. Und dann, ja, wird es dann halt schwer, halt auch so ein Spiel zu gewinnen, wo du halt dann keinen überragenden Klar und keinen überragenden Magnusson hast, sondern einfach, ja, einen soliden Tag hast und dann klappt es halt nicht in dem letzten Stück.
Ja, also Smarason ist für mich, wenn er auf dem Feld steht, so eine Art Fremdkörper im Magdeburger Spiel. Ich finde, dass seine Interpretation der Mittelposition nicht mit dem Spielstil und der Idee von Bennett Wiegert übereinstimmen oder harmonieren. Jetzt in diesem Spiel war es okay, aber er ist ein Unruheherd. Also viele technische Fehler, Verschlepptempo. Das ist nicht das Spiel von Magdeburg, sage ich mal, wie wir es eigentlich kennen. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob dieser Transfer ja nicht so ein bisschen aus der Not heraus natürlich. Also ist er geschehen und wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte man, glaube ich, einen Mittelmann sich einfach gesucht, der ein bisschen besser passt. Und Smarason ist sicherlich ein guter Spieler. Für viele Teams in der Bundesliga wäre er eine starke Ergänzung, sage ich mal, aber nicht für Magdeburg und Magdeburgs Spielidee.
Bin ich definitiv bei dir. Aber gut, wir müssen mal gucken, wie sich die Magdeburger weiterspielen werden. Jetzt am Samstag Topspiel gegen Kiel. Boah, das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Beide müssen ja vorne nochmal in der Champions League ran. Ich bin mal gespannt, wie es dort laufen wird. Aber lass uns doch zum Tabellenführer gehen, Robin. Der MT Melsung. Wer hätte das geglaubt, dass wir nach 6 Spieltagen immer noch darüber reden, dass die MT Melsung oben steht. Und ich meine, sie machen das weiterhin sehr gut. Auch gegen Lemgo gewonnen, 28-25. War jetzt kein überragendes Spiel, wo sie Lemgo in die Wand gespielt haben. Aber sie haben das souverän gelöst. Und auch in schwierigen Phasen sind sie ruhig geblieben und haben das zu Ende gespielt. Und das ist etwas, was wir in der Vergangenheit immer so gesehen haben, wo sie dann gerne mal so ein Spiel hergeben und dann halt einen Punkt oder sogar 2 Punkte liegen lassen.
Total abgezockt. Aber die Lemgo haben ihm guten Kampf geboten. Ich war ja der festen Überzeugung, dass Lemgo, sage ich mal, den ersten Punkt den Melsungern abbringt. Das hat dann leider doch nicht geklappt.
Zumal ich glaube, Melsung, wenn ich mich richtig erinnere, sowieso historisch schlecht aussieht in Lemgo, meine ich.
Ja, total, total. Also da ist gar kein Gras gewachsen. Ich glaube, die haben in Lemgo die letzten 8 Spiele verloren oder so.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Haben jetzt mal wieder gepunktet dort. Aber wo wir gerade bei Magdeburg über ein Mittelmann-Duo Klar und Smarason gesprochen haben, das noch nicht so ganz funktioniert, hat Melsung in der Bundesliga meiner Meinung nach mal gerade das beste Duo auf der Rückraum-Mitte-Position, das du finden kannst. Wie der Erik Balenciaga eingeschlagen ist in der Bundesliga, ist für mich absolut faszinierend. Jetzt hat er nur 2 Tore gemacht, weil der Jonsson viel mehr Spielzeit bekommen hat. Aber allein 9 Tore von der Mitte, das ist unglaublich. Und so sieht diese Statistik durch die Saison bisher bei Melsungen aus. Und Balenciaga und Jonsson sind dabei noch unglaublich gute Bälleverteiler. Die reißen Lücken. Balenciaga, Geschwindigkeit, Haken schlagen. Spielstil erinnert mich total an eine Mischung aus Luke Steins und Lubomir Vranjes. Unglaublich, unglaublich flink, unglaublich gut für die Nebenmänner, für den Kreisläufer. Überspielt die Bälle gerne auch, überspielt die Halben gerne auch, wenn die außen frei stehen, hat immer das Auge für den besser postierten Mitspieler. Finde ich stark und das allererste Mal seit langer, langer Zeit, dass es richtig Spaß macht, auch sich den Handball von Melsungen anzugucken. Die stehen jetzt nicht unverdient da oben, ja, oder sind jetzt Steineschmeißer, dass 80% der Tore, wir spielen einen Wechsel und dann ist Christopanz oder Julius Kühn werfen aus 11 Metern ein Tor. So funktioniert das Spiel der Melsungen nicht, sondern da ist eine richtig, richtig coole Idee hinter. Und ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das finde.
Also ich finde, du hast halt Balenciagas angesprochen. Ich meine, der hat schon 26 Assists gegen Lemgo, der 7 Assists gehabt. Und das ist so brutal, dass er auch natürlich mit seinem Tempo natürlich auch Leute binden kann und dann natürlich auch Lücken schafft für seine Nebenleute. Und die nutzen das wirklich bisher einwandfrei. Und Balenciaga ist einer der besten Vorlagengeber bis dato mit 26. Wie gesagt, es gibt nicht viel mehr, die bessere Quote haben oder mehr Tore vorbereitet haben als er. Das ist mal einfach Spaß anzugucken und das merkst du halt auch einfach, dass die ja sich auch wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Also mal Dennis Christopanz, der hatte jetzt mal gegen Lemgo wieder einen starken Tag, aber der braucht, muss nicht immer 6-7 Tore werfen, sondern Kevin auch mal 2 wirft, das ist auch in Ordnung, weil dann einer seiner Nebenleute so gut ist, Martinovic beispielsweise dann reinkommt oder so. Also das ist schon wirklich, die spielen es gut, sie spielen es clever, sie spielen es wirklich als Team vor allen Dingen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, als Team, dass sie das hinbekommen und ich gucke jetzt mittlerweile gerne Melsungen, muss ich zugeben.
Ja, definitiv. Also das ist ein schönes, rundes Spiel, das wirklich Spaß macht, sich anzuschauen und wo Tempo drin ist, eine coole Spielidee drin ist, nichts Überhastetes, was bei Melsungen ja viel, viel immer der Fall war. Ja. Und ja, man muss es ganz ehrlich auch einfach sagen, der Abgang von Kai Hiefner hat Melsungen unglaublich gut getan. Da ist viel mehr Dampf drin. Das Spiel war mit Kai Hiefner einfach statischer. Kai Hiefner immer rein auf die Abwehr, immer rein auf die Abwehr, immer rein auf die Abwehr und ja, verschleppendes Tempo etc. Also das tut schon besser. Ich hätte nicht gedacht, muss ich ganz einfach und ehrlich zugeben, dass Dennis Christopanz nochmal so einschlägt.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der größten Geschichte. So der Einzige, der so ein bisschen auf der Strecke bleibt, finde ich, ist so ein bisschen Julius Kühn gerade. Es ist noch nicht so ganz stark. 13 Tore, 11 Fehlwürfe, also so von aller Wurfquote, Melsungen die schlechteste von allen. Das ist so etwas, wo mich schon noch ein bisschen überrascht ist. Und auch Domagoj Pavlović spielt auch fast gar keine Rolle mehr in Melsungen, weil er zeitweise war er der Mann eigentlich auf Mitte, aber mittlerweile ist er einfach überholt worden. Aber dem Spiel in Melsungen tut das keinen Abbruch. Das ist wirklich ja, sehr spannend auf jeden Fall zu beobachten, da was dort Melsungen spielt und macht ganz, 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 ganz viel Spaß. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und dann reden noch über ein paar weitere Teams natürlich. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und müssen wahrscheinlich über eine doch der größten Nachrichten der vergangenen Tage sprechen. Und zwar die schwere Verletzung von Fabi Wiede. Wir haben es gesehen, wie er sich ja sehr unglücklich verletzt hat in Balingen ohne gegnerische Fremdeinwirkung, ist nach einem ja, Sprung unglücklich gelandet und wird wohl lange ausfallen. Ich habe gestern nur bei Sport1 geschrieben und mir sagte Bob Hanning am Telefon, ja, er sieht es als illusorisch an, dass er bei der EM spielen wird. Also sehen wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr wieder. Und ich meine, wenn du operiert wirst Anfang Oktober, da bist du erstmal eine Zeit lang raus. Und selbst wenn er irgendwie im Dezember zurückkommen würde, das wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll, ihn da so mit, keine Ahnung, für 80, 85, 90% zur EM zu schicken, wo du jeden Tag eigentlich quasi spielen musst oder zumindest jeden zweiten Tag. Also das ist natürlich auch für Berlin gerade mit dem schon ein bisschen dünnen Personaldeckel schon ein Thema. Weil jetzt ist natürlich die Last auf Gitzel und auf Lasse Andersson natürlich noch mal größer. Und da darf nicht mehr viel passieren. Zumal du jetzt, ich hab, mir hat's, hat er gesagt, Bob Hanning, dass sie jetzt Max Benecke hochziehen aus der zweiten Liga von Potsdam, der sehr gut gemacht hat in einer U21-WM. Aber das ist schon ein gewisses Risiko, wenn du halt hinter deinen zwei Stars halt in Anführungsstrichen nur Talente hast.
Ja, zuerst mal tut es mir für Fabi Wiede total leid, ne?
Auf jeden
Gut,
Fall.
gute Saison gespielt, sich ausgesprochen
Bob Hanitönne mit Gislason.
Mit
So,
Alfred
jetzt.
Gislason, dem Bundestrainer, dieses Thema, ich sage die EM, ich sage die WM ab und bin nicht dabei. Abgehakt, hatte sich committed für die Europameisterschaft, hatte Bock da drauf. Wäre meiner Meinung nach mit seinem Spielverständnis auch echt eine Verstärkung im Rückraum gewesen. Und das Thema ist durch. Also ne, das Sprunggelenk scheint gebrochen zu sein. Und wenn du dir das Sprunggelenk brichst, das ist was anderes, als wenn du dir den Fuß brichst oder vielleicht was an der Hand oder was weiß ich nicht, was wo hast. Das ist halt einfach ein langfristiges Thema und B ist das Sprunggelenk einfach eine Sollbruchstelle, die beim Handball ja ein großes Thema ist. Da ist Pause angesagt, da ist lange Pause angesagt. Und ja, es ist einfach schade. Und weiß ich nicht, ob den Füchsen Berlin dann nicht doch ein bisschen ihre zurückhaltende Aktivitäten auf dem Transfermarkt jetzt im Laufe der Saison auf den Kopf fallen werden. Aber nichtsdestotrotz wohl dem, der einfach mal so einen einen U21-Weltmeister hochziehen kann für nichts. Also da
Ja.
wird es sicherlich eine kleine Finanzspritze für Potsdam geben, aber das ist nicht ein äquivalenter Ersatz. Aber Max Benecke kann auch ein Unterschiedsspieler werden. Und wenn er jetzt die Erfahrungen dort sammeln kann und eine starke Saison spielt oder bis zur Heim-EM eine starke Heim-EM spielt, wer weiß, ob Max Benecke nicht 1:1 auch Fabian Wiede im DHB-Kader ersetzen kann, zum Beispiel. Also ich bin gespannt. Den Füchsen Berlin wird es im Meisterschaftskampf, wo ich sie dieses Jahr fast noch ein bisschen mehr sehe als letztes Jahr, wird es ihnen hinten raus, glaube ich, Probleme bereiten. Es sei denn, Paul Drucks und Fabi Wiede werden genau dann wieder fit, wenn es in die heiße Phase der Bundesliga geht. Aber dann muss man sehen, ob sie jetzt natürlich nicht zu viele Körner schon lassen müssen mit dem Ausfall von den beiden. Wobei ich finde, du hast es schon angesprochen, Matthias Gitzel spielt sowieso eine großartige Saison, genau wie letzte Saison. Matthias Gitzel ist für mich der beste Handballer der Welt im Moment. Das steht für mich irgendwie fast außer Frage. Aber wer meiner Meinung nach diese Saison nochmal einen richtigen Leistungsschub bekommen hat und diese Rolle der Nummer 1 auf halb links als Shooter total gut annimmt, ist Lasse Andersson. Der spielt eine wahnsinnig gute Saison bisher, nimmt sich viele Würfe, hat eine halbwegs gute Quote, die war früher bei ihm teilweise auch schon mal wesentlich schlechter. Und ich habe das Gefühl, dass er auch so, ja, diese Führungsrolle im Team, die sieht man ihm so ein bisschen an. Er geht wirklich voran und ja, das Spiel von ihm ist immer schon so, hau drauf, ich gehe überall hin, den letzten ja. Schritt, wo alles wehtut, es kracht. Das ist einfach ein beeindruckendes Spiel. Also es ist sehr, sehr aufregend emotional, sich das anzuschauen. Und ja, mit der Kombination, wenn die beiden dann immer ihre 15 bis 20 Tore pro Spiel machen, dann wird Berlin auch da oben weiterhin mitspielen. Und wer unabhängig von den dreien noch vielleicht meine letzten 5 Cent zu den Füchsen, Marzenic spielt eine wahnsinnig gute Saison am Kreis und in der Abwehr. Torquote extrem hochgeschraubt im Vergleich zur letzten Saison, ist gesetzt da am Kreis und spielt zusammen mit Max Dari starkes Kreisläufer-Duo, wobei Marzenic für mich nochmal heraussticht. Die haben nochmal richtig draufgepackt im Vergleich zur letzten Saison.
Ja, und ich glaube auch jetzt, auch wenn jetzt auch mit den neuen Spieler oder mit dem neuen Spieler, der dazukommen wird, denke ich, wird auch das Kreisläufer-Spiel auch schon noch eine wichtige Rolle einnehmen. Also ich hatte mal gerechnet gehabt in dem Artikel, Gitzel und Andersson sind für 40% der Berliner Tore bis dato verantwortlich in der Bundesliga. Das ist schon eine ordentliche Quote. Ja. Und das ist natürlich die Frage jetzt auch gerade, wenn der European League anfängt, das ist ja auch im Oktober, geht es dann auch los, inwieweit natürlich das mit der Doppelbelastung dann auch hinbekommen. Ne? Das ist natürlich so die Kräftefrage, wo ich mir manchmal so ein bisschen auch Gedanken mache, aber ey, wenn die das hinbekommen und weiter so machen, ist das voll in Ordnung. Ich meine, du hast die beiden Außen, die sehr, sehr gut funktionieren. Das wirst du auch weiter wahrscheinlich vorziehen über Jerry Tolbing links, über Hans Lindberg rechts, dass sie weiter in ordentlich Tempo gehen und dass du vielleicht auch da einfache Tore erzielen kannst. Das ist mit Sicherheit auf jeden Fall ein Thema. Und ja, dann wird man mal schauen. Max Benecker hat in den letzten zwei Spielen für Potsdam 19 Buden erzielt. Gute Quote gehabt auf jeden Fall. Vielleicht auch ist Moritz Sauter jemand, der dann vielleicht ab und an ein bisschen Spielzeit bekommt, weil der auch ja dieses Doppelspiel ja recht ja hat, wie es ja auch bei Benecke der Fall ist und die das auch schon letztes Jahr mit der European League immer mal wieder gemacht haben. Aber eigentlich beide noch so ein bisschen noch gesagt haben, okay, hey, uns fehlt glaube ich noch so ein bisschen, um in der ersten Liga das mitzuhalten, aber mal gucken. Ich meine, Benecke war ja auch schon mit dabei bei der A-Nationalmannschaft im April beim Lehrgang. Das wird mit Sicherheit zu beobachten sein, inwieweit er da vielleicht wirklich ja, eine gute Entlastung sein kann. Also ne, kann ja auch sein, dass es wirklich voll einschlägt und alles funktioniert. Also Boateng hat gesagt, er findet auf dem internationalen Transfermarkt keiner, der besser ist als Max Benecke. Da kannst du ja entweder sagen, okay, entweder setzt der Max Benecke vom Potenzial her so hoch an, wie vielleicht nicht unbedingt jeder, oder ist halt wirklich der Markt leergefegt. Und da muss man halt sich dann einfach mit beschäftigen, inwieweit du sagst, okay, hey, vielleicht hole ich mir halt jemanden, der vielleicht nur Durchschnitt ist und das gar keinen Sinn macht, der gibt dafür viel Geld aus. Oder hole ich mir einen Topmann, was die natürlich auch brauchen würden. Also sind wir ganz ehrlich. Also du brauchst jetzt keinen, der sagst, okay, hey, der ist vielleicht so, ja, keine Ahnung, kennt er so einen Spieler, der dann vielleicht eher so Richtung Platz 7, Platz 8 in der Bundesliga spielen könnte bei so einem Team, als wirklich dann für die ganz großen Ansprüche reicht. Deswegen schauen wir mal. Und wenn wir aber über Nationalmannschaft sprechen und Spieler, die in Frage kommen, rede ich nicht über Max Benecke, sondern rede ich vor allem über Renas Uschins. Was der ja gerade mit Justus Fischer gemeinsam für die Brecken spielt, das ist richtig, richtig, richtig gut. Also es macht mir so viel Spaß, den beiden zuzuschauen, wie sie sich da Woche für Woche reinhauen mit ihrer Mannschaft. Justus Fischer 6 von 8 gegen Flensburg gehabt. Wirklich tolles Spiel. Renas Uschins 4 von 5 ist so schon mittlerweile gefühlt die Nummer 1 auf halb rechts. Hat Banko Vujovic schon ein bisschen abgelöst. Und das in dem Alter, also der Mann wirbt gerade richtig für die Nominierung für die Heim-EM.
Ja, ich gehe davon aus, dass sowohl Justus Fischer als auch Renas Uschins mitfahren werden. Ne? Justus Fischer noch viel mehr fast als Renas Uschins, weil Justus Fischer die unangefochtene Nummer 1 am Kreis ist in der Abwehr bei den Recken und Justus Fischer netzt und netzt und netzt. Also das ist schon ganz großes Kino, was Hannover da wieder auf die Beine gestellt hat. Aber wir haben es ja auch erwartet. Ne? Also ja. Komplette Vorbereitung wieder mit Christian Prokop. Zwei Säulen in der Mannschaft, die gerade zusammen U21 Weltmeister geworden sind, mit brutalem Selbstvertrauen dementsprechend zu dieser Mannschaft zurückgekehrt sind. Eingespielt, fast keine Wechsel, also keine Neuzugänge, kein Dies-Das. Eine unglaublich coole Teamatmosphäre einfach. Und wozu dieser Zusammenhalt führen kann, siehst du halt jetzt. Ne? Also Das Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt hätten sie auch ohne Probleme zu Hause gewinnen können. Stark dagegen gehalten. Gut, ich sag, sie hätten es ohne Probleme gewinnen können. Es war natürlich ein Blockbuster-Ausgleich für mich, ne? Also verrückteren Ausgleich habe ich in schon langer, langer Zeit. Also klar haben wir schon hier und da mal einen direkt verwandelten Freiwurf gesehen oder ja. So. Aber also da wird, weißt du, vorne sind es 5 Sekunden, glaube ich, auf der Uhr oder 6.
Ja, irgendwie, glaube ich,
Flensburg verwirft den Freiwurf, beziehungsweise der Freiwurf wird gehalten. Dann kommt der lange Pass auf Mario Steinhauser und Mario Steinhauser wird perfekt zur Außenlinie abgedrängt und wirft aus einem Nullwinkel eine komplette Rakete auf halber Höhe und wirft Kevin Möller fast das Ohr ab. Also so, es war ungefähr so, der Ball passte haargenau zwischen Pfosten und Kevin Möllers Gesicht ins Tor noch rein. Und genau diese Lücke hat Mario Steinhauser gefunden. Ich glaube, Kevin Möller war danach nicht so ganz gut auf ihn zu sprechen. Aber bei den Recken dann natürlich komplette Eskalation, ob dieses Ausgleichstores dann 2 Sekunden oder 1 Sekunde vor Ende. Irre, irres Ende einer Partie.
Auf jeden Fall. Mein Bruder war da und als Flensburg-Fan war der sehr, sehr enttäuscht. Der hat gesagt, ja, das darf nie passieren, dieses Tor, nie und nimmer. Das kann ich auch verstehen. Also das war wirklich, irgendwie ein Spiel, wo die SG dann irgendwie dann auch irgendwie dann teilweise halt auf, hinten raus aufgehört hat, offensiv Handball zu spielen. Also da sind, glaube ich, in den letzten 15 Minuten haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Tore nur erzielt. Das war schon wirklich, wirklich überraschend, dass sie das überhaupt nicht so richtig hinbekommen haben, ja, ihr Spiel aufzuziehen, das durchzubringen, weil, wie gesagt, sie waren so dieses kleine bisschen besser, also es war wirklich schon auf Augenhöhe, aber sie waren auch schon so ein bisschen in Front, aber sie haben es dann halt nicht geschafft, diesen Vorsprung irgendwie halt rüber über die Zeit zu retten und hat dann so eine Phase, wo es dann nicht so richtig zusammenlief und das sehen wir ja schon ein bisschen auch häufiger so ein bisschen bei den Flensburgern, dass sie noch nicht diese konstant Spielidee umsetzen können von Krikau und das tut ihnen aktuell noch ein bisschen weh. Jetzt haben sie, glaube ich, 4 Minuspunkte und das, obwohl du eigentlich Kiel wirklich daheim hergespielt hast, wie sonst was, das ist ja gar nicht so lange her, das dürfen wir gar nicht vergessen und ja, irgendwie, man hat es, glaube ich, noch nicht so ganz diese Idee umgesetzen können und dann kannst du nicht so ganz 100% auf die Platte immer bringen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde, die Spielidee geht noch nicht ganz. Man hat so ein bisschen das Gefühl, abgesehen, jetzt lassen wir mal das Spiel gegen Kiel außen vor, spielt Flensburg, habe ich das Gefühl, so ein bisschen mit so einer angezogenen Handbremse. Das verstehe ich nicht ganz. Und wer seit seiner Verletzungen, ich glaube, es war ein Mittelhandbruch oder so bei Jim Gottfriedsson. Seitdem ist es nicht mehr der Jim Gottfriedsson, den ich von davor kenne oder von der Saison vorher, sage ich mal, oder von der Vorvorsaison. Extrem viele Fehlwürfe, relativ wenig Spielzeit für sein Standing in dieser Mannschaft und ja, ich finde, bei Jim Gottfriedsson macht sich leider Gottes so langsam ein bisschen das Alter bemerkbar. Sein Spiel war jetzt immer nur, schon immer nicht so das Schnellste, sondern viele Lücken reißen durch kluge Bewegungen, schlaue Pässe, den Schritt nicht machen zu müssen, weil er weiß, wie sich der Abwehrspieler verhält. Aber ich finde, man hat das Gefühl, dass auch so ein bisschen bei Jim Gottfriedsson so eine angezogene Handbremse, so eine leichte Blockade im Kopf irgendwie noch da ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, am Spielsystem, an der Spielidee von Krikau, dass die bei ihm auch vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist, habe ich das Gefühl.
Ja, das kann gut sein. Es ist irgendwie, ja, auch ungewohnt. Ich meine, der hat jetzt nach 5 Spielen 8 Assists. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen?
Sorry, aber wir haben vor 1,5 Jahren noch darüber gesprochen oder einem Jahr, dass Jim Gottfriedsson einer der besten Mittelmänner der Welt ist. Und das war er definitiv zu dem Zeitpunkt.
Ja, also der hat mehr technische Fehler als Assists. Das habe ich, glaube ich, selten bei Jim Gottfriedsson irgendwie gesehen. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also vor allem auch, wenn ich mir das auch angucke, also ich meine, die Breite wird doch irgendwie nicht so ganz ausgenutzt. Also quasi ist ja eigentlich so, dass Gottfriedsson, Püttlik und Smith eigentlich durchspielen und dahinter, die haben alle Pech gehabt. Also wenn ich mir angucke, Taito und einer hast du noch nur ein einziges Tor in die Saison erzielt. Ne? Mats Mensa-Larsen 3 Buden, Lasse Möller 5. Das spricht auch dafür, dass irgendwie Krikau auf seine, sag's mal so, Stamm 7 setzt und dann dahinter, die, sag ich mal, sind so ein bisschen, ja, sind halt mit dabei, aber kriegen halt nicht so viele Einsatzzeiten in irgendeinem Sinn. Und das kann halt auch wehtun in so einer wichtigen Phase. Also, dass du halt auch einfach vielleicht dann wirklich auch mal einfach neue Ideen einfach reinbringst, neue Spieler mal reinbringst und das dann auch vielleicht gerade mal auch so ein Jim Gottfried, wenn er jetzt nicht diese beste Phase halt hat, weil ne, 11 Tore nur sind wirklich wenig für einen Jim Gottfried, sondern 5 Spieler sind 2 pro Spiel. Hat auch übrigens genau gegen die Hannoveraner gemacht, 2 Tore. Ja, ist, keine Ahnung, ist irgendwie ist dieses System oder diese Idee, die Krikau hat, sehe ich noch nicht so 100% da, weil es ist nicht dieses überragende Tempospiel. Puh, keine Ahnung, was da, warum es da noch so hakt, aber irgendwie ist es nicht so das Flensburg, was wir uns, glaube ich, alle erwartet und erhofft hatten.
Ja, was allerdings funktioniert, meiner Meinung nach, wo wir auch in unserer Saisonvorschau schon drüber gesprochen haben, sieht man auch jetzt wieder beim Spiel gegen Hannover. Wieder nur 26 Gegentore kassiert, ja. Die Abwehr steht Bombe, ne? Also Golla, Blagotinschek, Jürgensen, das ist schon ein Bollwerk. Ich glaube, zweitwenigsten Gegentore stand jetzt in der Liga mit dieser Anzahl an Spielen. Nur Kiel hat weniger Gegentore kassiert, glaube ich, bisher. Aber ein Torverhältnis von +4. Overall zeigt halt auch das Problem. Also irgendwie fehlt vorne noch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ne? Also das ist die schwächste Bilanz aller Teams mit positivem Punkteschnitt dann wieder. Und da muss dran gearbeitet werden, weil die Offensivpower
ist da.
Haben sie. Also sorry, aber was haben wir denn erwartet vor dieser Saison mit Kai Smietz, mit Pütlik, mit einem Gottfriedsson, der eine komplette Vorbereitung verletzungsfrei eigentlich wieder gespielt hat. Also da erwarte ich noch mehr, glaube aber auch, dass das kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass die SG Flensburg-Handewitt noch richtig ins Rollen kommt und dann mal wieder eine richtig schöne Serie startet und dann einfach mal so 10, 15 Spiele in Folge nicht verliert.
Ja, das glaube ich auch, dass das noch kommen wird. Aber wie gesagt, das ist aktuell ist noch wirklich noch auch ordentlich Sand im Getriebe. Irgendwie ist es schon.
Aber unabhängig davon, wie cool ist denn bitte jetzt schon die Tabellenkonstellation, um das dann nochmal irgendwie hervorzuheben, dass wir irgendwie Melsungen, Hannover oben mit drin, die Rhein-Neckar-Löwen liegen 2 Spiele da hinten, das sind 2 Spiele, die sie gewinnen können, dann stehen die auch bei 9-3 Punkten, sind wieder oben mit dabei, dann haben wir Flensburg, Kiel, Hannover, Magdeburg, Füchse, Melsungen, Rhein-Neckar-Löwen, super. Also mega cool, ich habe richtig Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall, also das verspricht auf jeden Fall Spannung, also das sieht richtig gut aus, zumal du auch wirklich ja schon noch, ne, obwohl jetzt Magdeburg 3 Minuspunkte hat, obwohl die Kieler 4 Minuspunkte haben und Flensburg 4 Minuspunkte, das ist noch alles noch längst nicht vorbei. Auch die Berlin-Füchse werden noch irgendwie wahrscheinlich Punkte liegen lassen, mal gucken, wie sie sich jetzt in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen weiter zeigen werden. Jetzt, am Sonntag gegen Eisenach, was auch mit Sicherheit eine unangenehme Aufgabe ist, die werden es mit Sicherheit auch mit ihrer 3-2-1-Deckung richtig, richtig unangenehm machen, auch wenn es gegen Erlangen überhaupt nicht funktioniert hat, nur 23 Buden. Da war dann mal Dauerfeuerwerk war mal nicht ganz so aktiv, würde ich es mal beschreiben. Da hatte er mal nicht so diesen überragenden Tag. Manuel Zehner mit mehr als 10 Toren, also mit mehr als 10 Würfen. Es waren nur 9 und dann hatte er auch nur 4 Tore. Das war ja schon gefühlt irgendwie ein Outlier.
Schwaches Spiel von ihm. Nein, unglaublich, was der für eine Saison spielt. Richtig, richtig schön, richtig cool. Total. Dass der da so aufblüht einfach und
ist immer auch der beste Torschütze der Liga.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Aber nimmt sich natürlich auch die Würfe, spielt es auf ihn ausgerichtet, spielt es auf ihn ausgelegt, der nimmt die Position und die Rolle voll an. Eisenach macht total Spaß, so.
Definitiv, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, atmen wir nochmal kurz durch und kommen dann gleich nochmal zurück mit den letzten Handballthemen und dann wird natürlich auch der kurze Blick zu den Damen rübergehen, denn dort gab es auch, ja, schon beim einen Team brennt schon ein bisschen der Bau, wenn man so das auf Social Media verfolgt, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid,
Keep Racing.
Ja, jetzt sind wir zurück und wollen auch ein letztes Mal noch ein bisschen den Blick Richtung Männer werfen, bevor wir dann gleich zu den Frauen rüberkommen und müssen auf jeden Fall über das Montagsabendspiel sprechen. VfL Gummersbach beim TVB Stuttgart. Ja, und die Gummersbacher, die ja wirklich keine einfache Saison bisher haben, auch mit Verletzungen ist es ja schon bisher ein Schadestück Arbeit für die Mannschaft, haben den zweiten Sieg eingefahren, gewinnen knapp mit 31-29 in Stuttgart. Ein wichtiger Erfolg, weil auch Stuttgart aktuell wieder unten drinne steht, mit 2-8 gerade noch so über am Strich. Aber das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, Robin.
Ja, es war ein richtig zähes, heftiges Handballspiel. Also zwei Mannschaften, würde ich mal sagen, die definitiv, ja, denen du so ein bisschen einen schlechten Saisonstart, eine Verunsicherung zum Beginn der Saison und wo du siehst, das, was wir uns vorgenommen haben, das, worauf wir hinaus wollen, wie wir unser Spiel aufziehen wollten, das funktioniert nicht. Das hat nicht funktioniert die letzten Spieltage. Das hat jetzt zum Beginn nicht funktioniert. Und genau so war das Spiel. Ich hätte eigentlich fast noch ein bisschen mehr technische Fehler, weniger Tore erwartet. Dafür war es dann doch relativ flott, sage ich mal. Ja. Dass es so eng wurde, liegt natürlich daran, dass Stuttgart ja zu Hause da dann doch nochmal sich gegen aufgebäumt hat. Am Ende, sage ich mal, hat so ein bisschen die Abgezocktheit dafür gesorgt, dass dann Gummersbach das Ding zu seinem Vorteil gedreht hat und die beiden, ja, in diesem Spiel dominierenden Linksaußen, ne, also Daniel Fernandes und Milos Vujovic haben sich so eine Art Wettschießen da geliefert. Ne? Ja. Fernandes mit 7 Toren, Vujovic natürlich meine erste Wahl auf Linksaußen in meiner Startsieben.
Ach klar.
Mit 10 Toren Topscorer und ja, spielentscheidend dann im Endeffekt. Ne? Super, gar keine Nerven gezeigt vom 7-Meter-Strich, 6 von 6 gemacht, das ist richtig stark und ein wirklich gutes Spiel gezeigt, aber auch eine gute Verteilung, sage ich mal, was die Torschützen angeht. Ne? Lukas Blome 5 Tore gemacht. Jetzt kommt wieder Georgi Chovrebatze, glaube ich. Auch mit 5 Toren. Julian Köster mit 5 Toren. Also das ist eine gute Verteilung, vor allen Dingen Durchschlagskraft da aus dem Rückraum. Ne? Das ist wichtig gewesen. Julian Köster, weiß ich nicht, müssen wir drüber reden. Ne? Also der hat immer im Moment diese Saison noch eine Quote, die muss definitiv besser werden. Also der trifft unter 50%, glaube ich, im Moment.
Nee, es sind genau 50%. Ja, 23 Tore, 23 Fehlwürfe.
Ja, okay. Aber bei ihm sehe ich noch Potenzial.
Absolut. Ich meine, mit 31 Toren ist er ein überragender Assistgeber. Das dürfen wir nicht vergessen. Hat auch gestern wieder 3 Bälle vorbereitet. Aber ja, die Quote von 50% ist mit Sicherheit etwas, was ausbaufähig ist. Klar, er muss natürlich jetzt nochmal mehr Verantwortung übernehmen, jetzt wo Dominik Mappes verletzt ist. Und vermutlich auch noch ein bisschen länger ausfallen könnte. Also hat man ja auch gesagt, dass man da auch mal sich nochmal den Transfermarkt anschaut, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, um danach zu bessern, weil ja auch Tom Jansen auf Rückraum rechts ja auch ausfällt und da ist man dann schon ein bisschen auch dünn aufgestellt auf den beiden Positionen in der Mitte und auf Rückraum rechts. Da gibt es dann halt nicht mehr so viele Optionen und da wollen mit Sicherheit die Marktnummersbauer nochmal schauen, weil muss man auch schon sagen, dass wenn die länger ausfallen, muss man halt gucken, dass man sich da schnell unten so ein bisschen raus befreien kann. Denn klar, es gibt da viele Teams mit 5 und 7, ja, beziehungsweise noch 3 und 7 jetzt mit Leipzig, die noch ein Spiel weniger haben, aber die auch vielleicht auch auf 5 und 7 kommen können. Und da muss man halt gucken, dass man zumindest früh sich so ein bisschen unten absetzen kann, bevor man da in so einen Strudel reingerät, in den man gar nicht reingeraten möchte, aus Gummersbacher Sicht. Weil, wie gesagt, es ist so ein bisschen, sie tun sich schon ein bisschen sehr schwer. Man muss aber sagen, wer ich bisher finde, hat sich wirklich gut eingefügt, ist Daniel Rebmann. Wieder ein wichtiger Faktor gewesen. 11 Paraden, 35% Quote und vor allen Dingen hält er halt auch aktuell seine Mannschaft wirklich im Spiel. Denn Tibor Ivanišević ist diese Saison gar kein Faktor. Quote bei 20% über die Saison. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hatte ihn erst bei meiner Start 7 im Tor. Ich habe ihn jetzt verkauft, weil das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Ja. Es ist also der, ich glaube, der steht inzwischen bei minus 80 Punkten oder so im Fantasy-Game. Wirklich eine verheerende Saison. Aber man muss sagen, du hast Daniel Redmann angesprochen, ich habe Milos Vujovic angesprochen. Daran liegt es nicht an den Neuzugängen bei Gummersbach, weil die sind beide richtig, richtig. Also Milos Vujovic ist noch besser meiner Meinung nach eingeschlagen als Daniel Redmann. Und Vujovic mit der Spielzeit, der Verantwortung, geht als Leader da vorne weg. Spielt einfach echt eine starke Saison, ist aber auch einfach ein wahnsinnig guter Handballer, muss man sagen. Ne? Also der war bei den Füchsen Berlin ja auch schon einen Faktor. Also der ist da ja jetzt nicht weggegangen, weil er keine Leistung gezeigt hat, sage ich mal. Und ich glaube, dass sich dann wirklich auch die Qualität bei den Gummersbachern dann durchsetzen wird und die sich da auch rausbefreien werden und wieder einen soliden Mittelfeldplatz erreichen werden. Da sehe ich jetzt nicht so die Probleme. Was mich ein bisschen mehr wundert eher, ist, dass zum Beispiel so ein Kai Häfner bei Stuttgart einfach, boah, eine Katastrophe, ey. Das sind Quoten, ne? Jetzt hat er wieder 3 von 9 gemacht. Ja, weiß ich nicht, also...
Also das hat sich bisher für ihn noch gar nicht bezahlt gemacht. Ich hatte auch geschaut, ich glaube, er hat bisher irgendwie erst 15 Tore erzielt in einer Mannschaft, wo er wahrscheinlich, oder 17 Tore sind, in der er eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen soll. Und die Quote 44,7%, das ist selbst für einen für einen Rückraumspieler wirklich eine schlechte Quote. Das muss man einfach so sagen. Und das ist sowieso so ein Thema, was so ein bisschen auch durch den Rückraum durchzieht. Ne? Auch ein Adam Lönn, nur 50% Quote. Das ist zu wenig, wenn du ganz, ganz oben mitspielen willst. Da müssen die Quoten müssen da hochgehen, da musst du voll angreifen, musst volles Tempo gehen und musst halt offensiv einfach besser spielen. Ist einfach so. Ich meine, selbst ein Jonas Tuchanavicius, der ja groß angekündigt war, Quote von 41%. Also das ist bisher noch nicht so, wo ich sagen würde, ja, Stuttgart, das hat sich bisher alles bezahlt gemacht, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also da ist mit Sicherheit auch der Trainer gefahren, Michael Schweikart, dass er deine Mannschaft da wieder auf Kurs bringt, weil man will den nächsten Schritt machen, aber wenn man jetzt schon wieder auf die Tabelle guckt, steht man wieder nur ein Spiel gewonnen von 6 oder von 4, so sind das bei 5 Spielen. Das ist wieder genau das Stuttgart, wie es halt leider immer schon so gewesen ist. Schlechter Start und hinten in der Rückrunde retten sich dann wieder früh Richtung März, April und dann ist wieder die Saison so, denkst du, okay, ist wieder nichts Halbes, nichts Ganzes aus Stuttgarter Sicht und es muss halt irgendwann mal besser werden. Es muss halt mal der nächste Schritt kommen. Ich finde, Heinefetter macht es gut, auch wenn er mit seinem Foul da, das muss er nicht machen. Finde ich, diesen Würgegriff, wo er dann die 2 Minuten für bekommt, das braucht er nicht. Aber es ist halt Heinefetter. Der ist halt, wenn der auf 100% ist, wenn der emotional ist, dann gehen mit dem manchmal auch ein bisschen die Pferde durch.
Ja, definitiv.
Ja, gut, Robin, dann würde ich sagen, ich schließe nochmal die Männer ab und werfen den Blick rüber zu den Frauen und sprechen das von mir angesprochene, ich will nicht sagen Chaos-Team an, aber ich hatte das am Sonntag zufällig gesehen gehabt, wie auf der Facebook-Seite der Sportunion Neckarsulm es ein langes Statement vom neuen Trainer Thomas Seitz gibt, wo er über die aktuelle Situation spricht und alles auf sich nimmt, was natürlich super Zeichen vom Trainer ist, aber wenn ich mir halt auch das Spiel angucke, 17:39 verlieren sie gegen Thüringer HC. Also wir hatten es ja in der Saisonvorschau so ein bisschen gesagt, okay, vielleicht Underdog-Kandidat, aber Mann, also da ist noch viel, viel Aufgaben zu erledigen. Und er hat auch gesagt, die Überzeugung muss in diese Aktion rein und die vermissen sie gerade. Aber wird auch natürlich auch schwierig, wenn du halt immer wieder sowas draufkriegst, weil dann kannst du auch einfach kein Selbstvertrauen sammeln.
Ja, gut, jetzt haben sie sich letzte Saison mit Ach und Krach gerettet und man denkt irgendwie, es geht so ein Ruck durch die Mannschaft und so eine Einstellung, jetzt zeigen wir es der Liga aber mal und jetzt beweisen wir mal, dass wir zu Recht hier sind. Das ist nicht passiert. Wir machen einfach weiter, so danke, ciao, wird schon irgendwie so nebenher laufen lassen. Und dann werfen sie gegen den THC 7 Tore in einer Halbzeit. Der Pausenstand ist 7:19. Also du kannst in der Bundesliga keine 7 Tore werfen in einer Halbzeit. Das ist nicht Bundesliga-Niveau, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Ich will nicht zu viel sagen, weil die Bert Wildungen Vipers haben gegen Dortmund auch nur 7 Tore gemacht. Ne? Aber die stehen halt auch mit da unten drin. Ne? Also die stehen beide wirklich komplett zurecht da unten. Das ist einfach wirklich schwach, muss ich sagen. Und die Bad Wildungen Vipers haben sich von Dortmund noch mehr einschenken lassen. Gut, jetzt schätze ich Dortmund natürlich auch ein bisschen höher ein als Thüringen. Aber, Thüringen hat sogar mehr. Sorry.
Ja, ich wollte
mich vertan. Du hast recht. Das ist 39:17 und Dortmund hat 32:17 gewonnen.
18, so, aber egal.
18, sorry, ja, so rum. Aber nichtsdestotrotz, Neckarsulm, Boah, das ist eine Katastrophe, ey. Also ich sehe da keine Chance, irgendwie die Liga zu halten, wenn das so weitergeht.
Ja, also wenn das so weitergeht, wird das sehr, sehr eng. Ich meine, Nina Engel, ja, die hat sich wirklich ein Herz gefasst. Ist ja auch in Ordnung, wenn du sagst, okay, ey, ich versuche hier die Mannschaft anzuführen. Aber 1 von 11. Also irgendwann musst du, glaube ich, auch als Trainer vielleicht auch deine Spielerin dann auch in Schutz nehmen. Natürlich, klar, sie versucht Verantwortung zu nehmen, was auch eine super Sache ist. Das möchte ich ja gar nicht absprechen oder so, aber 1 von 11 ist schon wirklich eine Quote, wo, boah, da solltest du irgendwann vielleicht auch. Also sie hat scheinbar ein unverwüstliches Selbstvertrauen, aber irgendwann sollst du denken, okay, vielleicht muss ich einfach mal irgendwas anders machen beim Wurf, weil wenn du 10 Mal daneben wirfst, dann, oder der Torhüter da ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, also die Torhüterin haben ja überragend gehalten, beide, sowohl Nicole Rott als auch Dina Eckerle, beide Quoten von jenseits der 40%, bei Eckerle sogar jenseits der 50%, die haben das überragend gemacht, aber wie gesagt, da musst du halt irgendwann sich dann auch mal hinstellen und sagen, hey, ist das eigentlich so sinnvoll, was ich hier mache? In dem Fall hätte es vielleicht ein bisschen weniger auch gut getan, um dann vielleicht auch den Mitspielerinnen versuchen, so ein bisschen aufzubauen. Aber das ist wirklich, ja, sieht nicht auch nicht gut aus, gerade in Neckarsulm. Wobei eigentlich der Auftakt schon auch in Ordnung war gegen Bayer Leverkusen. Ich fand, da haben sie schon ganz gut gespielt eigentlich. Aber in der Partie ist wieder so alles eingebrochen. Und was man alles so ein bisschen auch aus letzter Saison kannte, wo man gedacht hat, okay, das sieht man eigentlich nicht mehr wieder. Ja, aber lass uns über ein positives Ergebnis sprechen. Sachsen-Zwickau, wir haben sie auch schon gesprochen und die ja auch böse unter Räder gekommen sind in der Vorwoche. Gewinnen gegen die TuS Metzingen mit 27-23. Für mich die Überraschung des Spieltags, weil habe ich nicht mitgerechnet, dass sie das geschaffen. Das haben die aber richtig, richtig, richtig gut gespielt und verdient den eigentlichen Favoriten aus dem Schwabenländle bezwungen.
Definitiv, definitiv. Also das war nicht zu erwarten und Metzingen ist jetzt auch nicht so schlecht in die Saison gestartet. Deswegen, da gab es, sage ich mal, diese Initialzündung, diese Trotzreaktion, die wir ja eigentlich bei Neckarsulm vielleicht auch mal erwartet hätten. Die gab es bei den Zwickauer Damen und am Ende war es lange ein enges Spiel, aber dann in eigener Halle setzt sich Zwickau durch und holt das Ding, aber auch natürlich mit einer starken Torhüterleistung und aber auch einer coolen, also einer starken Verteilung. Ne? Magnus Dottir, Lakatos, Wartin, 8, 7, 6 Tore. Das ist schon stark einfach, ne? Da so irgendwie sich 21 Tore von 3 Spielerinnen zu ziehen, ist eine gute Aufteilung, finde ich.
Ja, und vor allem ist auch ganz wichtig, dass halt diese 3 halt auch funktionieren, ne? Das darf man auch nicht sagen, es ist der komplette Rückraum, komplette Starting-Rückraum und wenn du da noch eine Torhüterin drin hast mit Carolina Nogueira-Martins, die halt 19 Bälle pariert, Quote von 45%, dann gewinnst du so ein Spiel auch. Und vor allem gerade in der Schlussphase ist nochmal richtig heiß geworden, also stand ja 10 Minuten vor Schluss, stand 20-19 nur für Sachsen-Zwickau. Und dann haben sie wirklich das Spiel komplett an sich gerissen, die Halle war da und dann haben sie wirklich, ja, das Ding einfach zu sich gezogen und ganz, ganz wichtige Punkte gesammelt, denn gerade nach dieser deutlichen Niederlage gegen Solingen war das, glaube ich, eine wichtige Reaktion zu sagen, hey, wir sind doch nicht so einfach aus der Liga zu werfen, sondern wir sind da, wir wollen darum fighten und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, zumal ja auch Solingen verloren hat in Halle Neustadt, die mit 31-25 gewonnen haben, war auch für Halle wichtig, nach dieser auch klaren Niederlage, gegen diese Blomberg kassiert haben mit 13 Toren, da auch da zu zeigen, hey, klar, das passiert mal gegen eine größere Mannschaft, aber wir sind da, wenn es halt gegen Mannschaften aus unserer Tabellenregion kommt, dass wir halt uns reinhängen, voll fighten dafür. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Lara-Sophie Lepsch im Tor mit 14 Paraden, Quote von 42%, richtig, richtig gut gewesen. Und dann, Robin, lass uns gleich noch über das Topspiel sprechen. Dortmund gegen Blomberg-Lippe, das war so ein bisschen so das erste Highlight der Saison. Dortmund gewinnt, weil sie auch einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Wechseloptionen hatten, denn man hat schon gemerkt, Blomberg ist hinten raus und ein bisschen in die Luft ausgegangen.
Ja, definitiv. Also Topspiel auf dem Papier, aber am Ende ist es halt doch noch ein Unterschied, finde ich, zwischen Lemgo und wegen Blomberg. Ne?
Ja, ja.
Am Ende ist es doch noch ein Unterschied zwischen Dortmund den Blombergerinnen, der dann deutlich wurde. Ne? Du hast es am Ende gesehen, es ist einfach mehr Abgezocktheit dabei und es ist halt bitter, dass am Ende eine ehemalige Blombergerin ausgerechnet dieses Spiel entscheidet mit ihren 7 Treffern, nämlich Alicia Stolle, die einfach ein mega cooler Transfer für die Dortmunder ist. Ne? Also das ist großartig, wie sie da eingeschlagen ist und wie sie das Spiel an sich reißt und die Mannschaft trägt nach dem Abgang von Sag schnell.
Alina Geiseels.
Alina Geiseels, ganz genau.
Ja, auf jeden Fall. Also macht sie wirklich sehr, sehr gut. Sie geht da voran. Auch Teslida, ein tolles Spiel gehabt. 10 Paraden, Quote von 29%. Ganz, ganz wichtige Bälle auch hinten rausgehalten. Also das hat wirklich funktioniert. Das war rund, das war gut. Und Dortmund hat sich da auch verdient den Sieg geholt. Und ich bin mal gespannt jetzt dann nach der Nationalmannschaftspause dann am 6.10. schon mal ganz für den Kalender eintragen. Thüringer als gegen SGB BBM Bietigheim. Wird mit sicher ein richtig, richtig geiles Spiel. Aber damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension was Spotify und iTunes schreiben, gerne 5 Sterne da lassen und auch ansonsten uns folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns im Handel Anwurf jeweils und dann ja, gibt es uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.